Sphären und Einflusszonen und als die Hauptstadt des alten Galizien wird Lemberg für Putin und andere ostgalizische Metropolen wie Ivano-Frankivsk oder Ternopil wird von Putin nicht interessant werden, dass er das sozusagen respektiert, diese alten Linien. Es wird sehr viel darüber spekuliert, dass es auch um Zersplitterung der Ukraine geht und dass die westliche Ukraine unberührt bleibt und dass es vielleicht zu dem Szenario geteiltes Deutschland kommt, sodass wir hier im westlichen Teil des Landes eine Art alte BRD werden, im Unterschied zu der armen DDR. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube das aber überhaupt nicht, weil ich bin zuversichtlich, Putin nimmt genauso viel, wie ihm zufällt. Er nimmt genauso viel, wie er nur kann, und er wird nicht Halt machen, bevor ihm dieser Halt geboten wird. Von daher können wir uns auch hier auf lange Sicht nicht sicher fühlen. Es kursiert, ich will niemand erschrecken, aber es kursieren in den Social Medien gerade heute erschreckende Warnungen, dass heute ein sehr, sehr schwerer, erheblicher Raketenschlag gerade ins Zentrum auf die Innenstadt von Lemberg zu erwarten ist. Und dass diese Logik in Anführungszeichen würde ich verstehen, denn einerseits ist Lemberg für Menschen wie Putin in ihren ideologischen Konstrukten ja die Höhle des Bösen, der Sitz von allen schlimmsten nationalistischen Kräften, die Ausgeburt der Hölle. Zum anderen ist Lemberg zweifelsohne ein ganz, ganz zentrales Symbol der ukrainischen Identität, der ukrainischen Kultur, des Bestrebens nach Souveränität und Selbstständigkeit. Ja, einfach eine sehr, sehr, sehr schöne, eine sehr alte und zugleich auch sehr moderne und fortschrittliche Stadt, wo man merkt, dass die heutige Ukraine es wirklich geschafft hatte, sich gut einzurichten, das Leben aufzubauen, das ihr der Ukraine behagt und nach eigenen Vorstellungen und nach eigenem Bemessen. Und dieses Symbol zu zerstören oder zumindest zu beschädigen, würde sich ganz und für diese Logik eignen. Eins noch, Lemberg ist in diesen Tagen, wie schon so oft in der Geschichte, denken wir an die Jahre 39, 40, ist Lemberg heute ein Sinnbild für die Aufnahme, freundliche und willkommene Aufnahme von vielen Flüchtlingen. Es leben hier schon sind schon über 60.000 Flüchtlinge angekommen, die hier Unterkunft haben, und noch mehr nutzen Lemberg als eine Übergangsstation in ihrem Weg weiter über die westliche Grenze. Und wir haben diese Tage auch erfahren, dass diese militärische Zerstörungswut wirklich vor nichts Halt macht. Das haben wir auch heute bestätigt bekommen in dem Bericht des Präsidenten Macron. Er sei entsetzt, er habe mit Putin jetzt wieder gesprochen und er muss das Schlimmste befürchten, weil Putin die ganze Ukraine eben will.
Vielen Dank, Joko, für diese entsetzliche Einschätzung. Was wären denn Ihrer Auffassung nach Bedingungen, die die Menschen russische Bedingungen, die die Menschen in der Ukraine akzeptieren könnten, damit dieser Krieg ein Ende findet? Es sind ja im Gespräch, Putin selber hat es benannt, die sogenannte Demilitarisierung der Ukraine und die Krim-Annexion, die er gerne abgesegnet haben möchte. Wären das Vorstellungen, könnten Sie sich vorstellen, dass das die Ukraine akzeptierten, dass Selenskyj diese Bedingungen akzeptieren könnte?
Ich schaue auf meine Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht meldet sich jemand zu Wort.
Nee, also das ist an Sie und an Polina gerichtet zunächst die Frage. Polina, willst du zuerst antworten?
Ich weiß nicht, da tut sich was Komisches in Ihrem Fenster. Ich weiß nicht, ob sie uns hören kann.
Polina, kannst du uns hören?
Jetzt höre, ja.
Ja.
Це питання є насправді дуже складним.
Diese Frage ist in Wirklichkeit eine sehr komplexe.
Зараз люди не думають про ці умови в Україні. Люди думають про те, як захиститися, як відбити напад, як зберегти своє життя, як допомогти військовим.
Die Menschen in der Ukraine denken jetzt nicht über die Bedingungen von Putin nach, sondern sind ihre ganzen Gedanken und seelischen Anstrengungen sind mit Selbstverteidigung beschäftigt, sie mit Überleben. Mit der Frage, wie man das übersteht und überlebt. Bestehen ist alles.
Und für для нас демілітаризація абсолютно є неприйнятним, тому що ми розуміємо, що це не буде демілітаризація і нейтральний статус, це буде можливість для Путіна повністю підкорити Україну.
Eine Demilitarisierung ist für uns völlig
розуміє тільки силу.
Eine Demilitarisierung im Sinne Putins ist für uns überhaupt nicht akzeptabel, weil das würde in seinen Begriffen dem Verlust der Wehrkraft der Ukraine gleichkommen. Das können wir uns natürlich nicht leisten, denn dann hören wir auf zu existieren. So jemand wie Putin versteht nur Stärke.
Ми відмовились від ядерної зброї, і Росія була гарантом нашої територіальної цілісності. Але саме Росія порушила наші кордони і нашу територіальну цілісність. Я думаю, що це і на Заході вже розуміють, що Путіну абсолютно не можна довіряти. Він розуміє тільки силу. Тобто країни НАТО, він розуміє, що це сила, яку він не здолає. І він цьому не може протистояти. А країна, яка нейтральна і яка демілітаризована, це абсолютно для нього легка здобич.
Ja, wir verfügten über eines der größten weltweit Kernwaffenarsenale der Welt. Wir haben darauf verzichtet und Russland war Garant unserer Unversehrtheit und unserer Sicherheit und Stabilität. Und ausgerechnet Russland hat das alles gebrochen und hat uns angegriffen. Daher verstehen wir, man kann überhaupt kein Vertrauen mehr zu Russland haben. Eine neutrale und demilitarisierte Ukraine würde bedeuten, eine völlig schutzlose und eine völlig ausgelieferte Ukraine. Und wie gesagt, so jemand versteht nur die Sprache der Stärke. Und diese Grenze und diese Stärke soll ihm die NATO zeigen.
Vielen, vielen Dank, Polina, für diese Einschätzung. Joko, mögen Sie vielleicht auch noch dazu Ihre Einschätzungen sagen?
Ich glaube, die Tragik dieser Rhetorik besteht darin, dass ihn für Putins Begriffe die Entmilitarisierung der Ukraine bedeutet, die Vernichtung von der gesamten Streitkräfte und die Denationalisierung kommt gleich der Auslöschung der ukrainischen Identität. Und da sehe ich nicht mehr viele Menschen übrig, die ein Leben haben dürfen in einer solchen Ukraine, wie sie umgesetzt werden sollte nach Putins Plan und Vorstellung. Und es gibt überhaupt keine Kriterien, was diese Denationalisierung bedeutet. Ich bin deshalb ganz, ganz zuversichtlich, dass es dann, wenn es dazu kommen sollte, dann wird es behandelt und gehandelt nach dem Rosenbergschen oder Himmlerschen Motto, wer Jude ist, bestimme ich. Wer ein Nationalist ist, wird in den Träumereien von Putin die neue Administration bestimmen und dementsprechend auch handeln.
Ja, vielen Dank für diese sehr düstere Einschätzung. Hätte es in Ihren Augen irgendetwas gegeben, was diesen Krieg noch hätte verhindern können? Auch wieder Polina an dich als Erste. Polina, wir hören dich nicht.
Ich habe den Eindruck,
що це було можливе тоді, якби Україна була членом НАТО, то цього б не відбулося.
Ich denke, das wäre möglich gewesen, wenn die Ukraine rechtzeitig NATO-Mitglied geworden wäre. Dann wäre es nicht dazu gekommen.
Vielen Dank, Polina. Joko, wollen Sie dazu was noch hinzufügen?
Dem stimme ich voll und ganz zu und möchte ich noch vielleicht hinzufügen, dass es vielleicht auch andere Mittel gab vom Westen her, außer Appeasement und außer Business as usual und außer Baden im gewohnten und sehr, sehr verwöhnten Vorstellungen darüber, dass es immer auch friedlich weitergehen soll. Und es wäre vielleicht auch wichtig gewesen, dass der Westen rechtzeitig und voll begreifen würde und würdigen würde, diesen absolut souveränen Unabhängigkeitswillen und dieses Unabhängigkeitsbestreben der Ukraine und nicht geglaubt hätte, man kann das als etwas Zweitrangiges opfern, den größeren Interessen zusammenhängen, weil das wird sich schon irgendwann und irgendwie fügen. Und Man hätte vielleicht besser diese Aufklärungsarbeit in diesen 30 Jahren in den westlichen Ländern machen sollen, worin eigentlich dieses ukrainische Bestreben besteht und worin das russische hegemoniale Bestehen besteht und warum sie überhaupt nicht verträglich sind miteinander. Weil da herrschte ein Eros der Freiheit und auf der anderen Seite ein Eros der Größe. Auf der anderen Seite herrschte ein Eros der Unabhängigkeit und auf der anderen Seite ein Eros oder Thanatos der Großmacht. Und das ist wirklich unvereinbar. Weil alle diese Sachen so schrecklich vernachlässigt wurden, müssen jetzt die Ukrainer einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen, unter anderem auch für diese Versäumnisse. Und dann soll es klar sein, wir tun jetzt das auch nicht nur für uns. Ja.
Ich kann nur dem sehr zustimmen, dass wir im Westen, insbesondere auch in Deutschland, lange Zeit überhaupt gar nicht die Ukraine auf dem Bildschirm hatten. Und selbst wir als Deutsch-Ukrainische Historikerkommission haben uns erst 2014 gebildet, nämlich da, als der Krieg seinen Anfang nahm. Ich möchte noch eine letzte Frage an Sie beide richten, die vor allen Dingen für das deutsche Publikum zum Verständnis wichtig ist. Putin spricht in seinen Propaganda-Ansprachen ja gerne davon, dass er die Ukraine entnazifizieren wolle. Könnten Sie kurz erklären, was ist der Hintergrund, der historische Hintergrund dieser Demagogie? Polina, ich höre dich nicht. Polina, du musst.
Путін в своїй політиці дуже активно. Путін, hören Sie mich?
Ja.
Ja? Ja? Hören Sie?
Ja, ja.
Wir hören dich. Aber hören Sie mich?
Ja.
Oder nein?
Doch, ja. Ich höre dich, Polina. Ich höre
ja.
dich.
Ja. Ja.
Ja.
Hören?
Ja. Ja. Ja.
Путін в своїй політиці активно використовував Велику Вітчизняну війну, образ перемоги. І для нього це як протистояння нацизму, фашизму. І він дуже активно в цьому використовував український національний рух. Але ми розуміємо, що це результат пропаганди. Тому що навіть, якщо ви подивитеся результати наших виборів, така найбільш права партія «Свобода», вона після 2014 року вона не була обрана до парламенту. Це просто пропаганда, яка не має...
Joko, könnten Sie gerade übersetzen nochmal?
Ja, ja, also es ist schon lange klar geworden, dass Putin in seiner Propaganda aktiv die Vorstellungen und Bilder vom Nationalsozialismus und vom Zweiten Weltkrieg missbraucht und von der nationalsozialistischen Besatzung. Und aber er ignoriert die reine Tatsache, dass selbst die radikalste rechte Partei hier in der Ukraine, Svoboda, immer nur einen äußerst geringen Prozentsatz der Wähler für sich verbuchen konnte und von daher immer marginal und vollkommen irrelevant war.
Polina, magst du noch weiter? Joko hat gerade eben deinen Teil übersetzt. Magst du noch fortsetzen?
Я можу сказати, що це просто така дуже добре апелювати до російського народу. Він знає, що це буде сприйматися російським народом. Інакше інші якісь пояснення, вони не будуть так сприйматися. І це є міф про нацизм в Україні, про нас як націоналістів і так далі. Безумовно, є частина в суспільстві, яка вважає там героїзацію Бандери, яка, можливо, має якісь... Але ці сили, вони не є, не мають дуже такої підтримки в Україні. Це ті сили політичні, які займають дуже маргінальне становище в суспільстві.
Eine weitere Dimension von diesem Phänomen ist, dass indem Putin und seine Propaganda das behaupten, diese Konstrukte richten sich vor allem an die russländische Bevölkerung, dass die man ja lange Zeit in diesem Mythos bearbeitet hatte, in dem großen Mythos des Sieges im großen Vaterländischen Krieg. Und ein Teil dieses Mythos war es auch, aber jetzt nachträglich, die Ukraine in diesem Licht dastehen zu lassen als Handlanger der Nationalsozialisten. Und sehr stark ist in den letzten Jahrzehnten auch die anti-ukrainische Propaganda geworden. Man hatte alle Ukrainer insgesamt als Bandera-Anhänger verunglimpft. Ja, es gibt Bandera-Verehrer in der Ukraine, nur sie haben so eine völlig mickrige Aussagekraft und genießen überhaupt nicht die Unterstützung der breiten Gesellschaft.
Darf ich kurz vielleicht noch darum bitten, kurz Stepan Bandera zu erläutern, denn das ist natürlich der Mehrheit der Deutschen nicht bekannt, wer das überhaupt war. Vielleicht auch Joko, wenn Sie das vielleicht kurz erläutern mögen.
Ja, Stepan Bandera war ein praktizierender, ein Praktiker der rechten Revolte in der Ukraine, die damals keine Ukraine war, sondern in dem damals zu Polen gehörenden Teil der heutigen Ukraine in der Zwischenkriegszeit. Er vertrat die Ideologie vom integralen Nationalismus und das hatte einen sehr fruchtbaren Boden gefunden in diesen unter diesen Verhältnissen und Vorzeichen der Zwischenkriegszeit, nachdem die ukrainische Minderheit als die größte Minderheit von Zwischenkriegspolen entrechtet und diskriminiert wurde. Und da konnte diese Ideologie sehr gut gedeihen. Und als Antwort darauf hatte man in den 20er Jahren eine Organisation gegründet, die sich Organisation der ukrainischen Nationalisten nannte, die sich vor allem gegen die polnische Staatsmacht, die als Usurpator und Unterdrücker der ukrainischen Interesse angesehen wurde, richtete, aber auch eben gegen die gegen alle Linken und auch Liberalen und eigentlich gegen die gesamte legalistische Politikszene und anstatt dessen die sogenannte nationale Revolution proklamierte, nach dem Motto, je schlimmer, umso besser. Also mit dem Ziel, die Verhältnisse die ganze Zeit zu chaotisieren, um dann die Staatsstrukturen zu Fall zu bringen und den Gunst der Stunde zu nutzen und dann einen ukrainischen souveränen nationalen Staat zu gründen. Aber das war natürlich auch dann in diesem Zeitgeist verwurzelt, und dieser Zeitgeist speiste sich eben auch sehr von diesen faschistischen Vorstellungen, natürlich vor allem von Mussolini in Italien. Und dann aber, als Polen von beiden Seiten im Zuge von Hitler-Stalin-Pakt angegriffen wurde, vom Dritten Reich und von der Sowjetunion, hatte diese Organisation auch unter Führung von Bandera auch einen Versuch gemacht, einen souveränen ukrainischen Staat auszurufen im Jahre 1941, mit der Hoffnung, die deutsche Besatzungsmacht würde es gutheißen. Das war eine Fehleinschätzung. Und so, nachdem die Nazis eingesehen haben, dass die ukrainischen Nationalrevolutionäre eigentlich ihren eigenen Staat haben wollen, haben sie die auch dann wiederum repressiert und gegen sie gekämpft. Das hat dann dazu geführt, dass in den Kriegsjahren, in den Jahren des Krieges zwischen dem Deutschen, zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion, die verschiedenen Strukturen, die aus dieser Organisation der ukrainischen Nationalisten hervorgegangen sind und zum Teil als ihre Nachfolger sich sahen, einen Kampf sowohl gegen die Sowjetmacht als auch gegen die deutsche Besatzer ausrief.
Vielen, vielen Dank. Das war, glaube ich, jetzt eine sehr gute Darstellung, die allen Deutschen jetzt, also dem deutschen Publikum, deutlich machte, warum Stepan Bandera einerseits für viele Ukrainer, vor allen Dingen natürlich in Galizien, zu einem Symbol der unabhängigen Ukraine geworden ist und andererseits für viele Russen, insbesondere eben auch für Wladimir Putin, zu einem Schreckgespenst wurde. Und dieser Name Banderowzi ist also eines der vielen Bezeichnungen, die heute der russische Präsident für die Ukrainer verwendet. Ganz herzlichen Dank für diesen ersten Teil, liebe Polina, lieber Joko. Ich möchte jetzt gerade an Sie beide die Frage richten, werden Sie in der Lage sein, noch bis zum Schluss dieser Veranstaltung dabei zu sein? Wenn ja, würde ich die Fragen, die jetzt schon aufgekommen sind, erst am Schluss an Sie weiterleiten. Oder aber, wenn Sie schon früher gehen müssen, dann würden wir jetzt die schon vorziehen. Wie ist es bei Ihnen?
Ich beabsichtige nicht, vorzeitig wegzugehen, aber es kann natürlich jederzeit etwas dazwischen kommen, zum Beispiel eine Alarmsirene, und dann müssen wir in den Schutzkeller.
Den Sie Gott sei Dank haben, den haben ja nicht alle Wohnhäuser, nicht wahr? Ja, gut. Polina ist jetzt gerade verschwunden. Dann würde ich vorschlagen, dass wir bei dem Plan bleiben, dass wir die Fragen wirklich erst im dritten Block insgesamt haben, und dann werden wir sie entsprechend verteilen, beziehungsweise wird es Kirsten Bönker tun. Nun die Frage an dich, Vitali. Gelingt es dir, die Folie einzuspeisen, wenn du nochmal einen zweiten Versuch startest? Während das Vitali versucht, möchte ich gerade nochmal kurz erläutern. Es gibt ja zahlreiche Großorganisationen, die im Moment unglaubliche Hilfe leisten. Aber es gibt eben auch viele kleinere. Das sind zivilgesellschaftliche Initiativen, die vor Ort entstanden sind. Und wir möchten Ihnen nun genau eine solche zivilgesellschaftliche Initiative aus Lemberg ans Herz legen. Joko Prochazko kennt diese Initiative selbst gut und er bürgt für ihre Ehrenhaftigkeit. Und es handelt sich hier um Stanitsia Lviv-Plastu NSOU. Diese Organisation besorgt notwendige Medikamente und medizinische Gerätschaften, wie zum Beispiel Beatmungsapparate, Infusionen und Operationswerkzeuge, um dann diese zu den durch die Bombardements verwundeten Zivilisten und Streitkräfte zu bringen. Ich möchte Sie ganz herzlich dazu aufrufen, hier zu spenden. Sie haben die Möglichkeit, das sogar innerhalb des deutschen Bankenraums zu tun. Sie sehen dort die Korrespondenzbank Commerzbank. Nun übergebe ich das Wort an Kirsten Bönker aus Köln. Vielen Dank, Vitali, wenn du wieder die Freigabe danke nennst.
Ja, herzlichen Dank, Ricarda. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Frau Babinska und Herrn Popasko für diese doch sehr eindrücklichen und bedrückenden Schilderungen, die aber zugleich auch, wie ich fand, sehr, sehr scharf analytisch schon waren. Wir möchten jetzt in 5 kurzen Vorträgen noch unterschiedliche Aspekte beleuchten, die vielleicht etwas erleichtern. Einerseits die historischen Dimensionen, aber natürlich auch die politischen Dimensionen dieses brutalen Angriffskrieges des Putin-Regimes auf die Ukraine einzuordnen. Zunächst wird Anke Hilbrenner aus Göttingen einen kurzen Input zu der Frage geben, wie sich Putin als Historiker seit einigen Jahren betätigt hat und in welchem Zusammenhang das mit der russländischen Geschichtspolitik in den letzten Jahren steht und wie das letztlich den Weg zu den aktuellen angeblichen historischen Legitimierungen für diesen Angriffskrieg bereitet hat. Anke, bitte.
Ja, vielen Dank, Kirsten. Vielen Dank, Ricarda, für die Organisation und natürlich auch von mir an Sie, Herr Prochaska. Und Polina ist jetzt gerade wieder verschwunden. Auch von mir für diese sehr eindrücklichen Schilderungen. Und vielen Dank, dass ich Teil dieser Runde sein darf. Tatsächlich, Kirsten, du hast es schon gesagt, wir alle, aber auch vor allen Dingen wir Osteuropa-Historikerinnen und Historiker haben ja schon seit einigen Jahren mit der Tatsache zu tun, dass Wladimir Putin sich so obsessiv mit Geschichte befasst und natürlich auch, dass er Geschichte nutzt, um seine aggressive Politik, militärische Invasionen, Krieg und auch, aber natürlich auch zum Beispiel die Annexion der Krim im Jahr 2014 eben mit Hilfe der Geschichte zu legitimieren. Und deshalb haben wir uns in den letzten Jahren auch schon an der einen oder anderen Stelle mit dieser Frage beschäftigt, Putin als Historiker, was bedeutet das und wie müssen bzw. können wir Historikerinnen damit umgehen? Ich würde deshalb gerne ein paar Überlegungen dazu anstellen. Und ich würde zunächst mal vorausschicken, dass es nicht an sich problematisch ist, wenn Politikerinnen und Politiker Geschichtspolitik machen. Wenn Politiker etwa der Bundespräsident Steinmeier anlässlich des 27. Januars, des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, an der Gedenkstunde des Bundestags teilnimmt und aus dem Gedanken, dem Gedenken, dem politischen Appell ableitet, nie wieder, dann ist es natürlich auch Geschichtspolitik. Und dagegen ist meines Erachtens auch nichts einzuwenden. Oder die Gründung von Museen hat ja immer einen Bezug zur jeweiligen Gegenwart. Und auch ohne Politiker ist eine solche Gründung gar nicht vorstellbar. Und das ist natürlich auch Geschichtspolitik. Und auch wir Historikerinnen machen Geschichtspolitik. Geschichtspolitik und Geschichtswissenschaft sind eigentlich zwei voneinander getrennte Sphären. Und es ist auch wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Aber doch machen die meisten HistorikerInnen beides. Und vielleicht ist ja auch der heutige Abend ein Beispiel dafür. Und auch Geschichtspolitik von PolitikerInnen findet immer auf einem Kontinuum zwischen zwei Extremen statt. Und das eine wäre eben die völlige Unabhängigkeit von Wissenschaft und Politik und das andere die gegenseitige Indienstnahme. Aber um jetzt nochmal wieder auf Putin als Historiker zurückzukommen, schon lange vor dem 21.02. Und vor seiner Rede, mit der Putin den aktuellen völkerrechtswidrigen Krieg angekündigt und zugleich historisch legitimiert hat, hat er längst die Grenze überschritten. Einerseits natürlich mit der Annexion der Krim, an die wir uns in diesen Tagen immer wieder erinnern, selbstkritisch natürlich, weil doch jetzt viele eingesehen haben, dass schon damals eine viel schärfere Antwort auf diese Aggression angemessen gewesen wäre. Vielleicht wäre der Krieg, der gerade stattfindet, dann gar nicht möglich gewesen, aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Und auch die Annexion der Krim legitimierte Wladimir Putin mit einem historischen Narrativ, weil auf der Krim die Taufe von Wladimir dem Heiligen gewesen sei, befinde sich dort auch der Geburtsort des christlichen Russlands und damit auch eine gemeinsame kulturelle Grundlage, die Verbindung der Völker der Ukraine, von Belarus und von Russland. Und zugleich stünden aber Sevastopol, Kertsch und der Sapunberg für russischen Militärruhm und Heldenmut. Und hier kann man eben sehr gut sehen, diese Vereinheitlichung der Geschichte Russlands, der Ukraine und Belarus und gleichzeitig diese Unterordnung unter ein russisches und auch sehr militärisch geframtes Narrativ. Die andere Grenzüberschreitung im Sinne der Geschichtspolitik war aber auch, dass Putin nicht nur Geschichtspolitik betrieben hat, sondern dass er sich selbst auch ganz bewusst zum Historiker erklärt hat. Das heißt, dass er sich nicht nur auf Ergebnisse geschichtswissenschaftlicher Forschung berufen hat, sondern dass er ein eigenes Narrativ vorgelegt hat, und zwar als Historiker und als solcher eben auch eigene Lesarten von Geschichte präsentiert hat, wie zum Beispiel eine eigene Lesart der Entstehungsgeschichte des Zweiten Weltkriegs, indem er etwa Polen eine entscheidende Rolle als Mitverursacher des Krieges zuwies. Und aktuell gilt es natürlich auch für seine Version der Nationswerdungsprozesse und der Staatlichkeit der Ukraine. Das heißt, als Historiker behauptet er einerseits Deutungshoheit über die Geschichte, mit der er dann wiederum seine kriegerische und rechtswidrige Politik legitimiert, und gegenwärtig macht er das ja auch wieder. Jetzt kann man natürlich mit einigem Recht sagen, dass nun wirklich nicht das größte Problem ist, dass Putin ein schlechter beziehungsweise gar kein Historiker ist. Es ist natürlich ein Problem, dass Putin diese Trennung von Wissenschaft und Politik nicht beachtet. Und es ist vielleicht noch wichtiger, dass er nicht versteht, dass historische Forschung nur auf der Grundlage eines offenen und freien Diskurses entstehen kann. Aber das größte Problem, mit dem wir aktuell konfrontiert sind, sind natürlich die Folgen, die Putin aus seinen historischen Fehlschlüssen ableitet. Dennoch oder gerade deswegen möchte ich auch noch mal unterstreichen, dass es bei unseren historischen Analysen hier heute nicht darum gehen kann, Putin als Historiker zu widerlegen. Denn wir müssen das Existenzrecht der Ukraine, das Putin ja in Frage stellt, nicht historisch legitimieren. Und wir sollten uns auch keine Debatten über die historische Legitimität der Ukraine aufzwingen lassen, denn das Existenzrecht der Ukraine ist sicher und es steht jenseits dieser historischen Debatten eben nicht als Tatsache zur Disposition, auch wenn wir natürlich sehen, dass der Krieg dieses Existenzrecht ganz massiv bedroht. Soweit von mir.
Ja, vielen, vielen Dank, Anke, für diese eindrückliche Darstellung von Putins neuem Habitus als Historiker und für diesen Bogen, den er jetzt in den letzten Jahren geschlagen hat, letztlich für eine intellektuelle Vorbereitung des Krieges. Den Bogen spannen wir jetzt weiter in der Analyse mit zwei Beiträgen, die sich auf Putins unmittelbare Legitimierung des Krieges zu seinen Reden, sprich einmal die Kriegserklärung, beziehen. Zunächst wird Ricarda Vulpius etwas über diese allgemeine und ganz grundlegende und absolut völkerrechtswidrige Negation der Existenz der Ukraine sagen. Ricarda, bitte.
Vielen Dank, Kirsten. Ja, und vielen Dank dir, Anke, denn du hast ja gerade schon die Vorlage gemacht, dass für ihn aus dieser Rolle seines als Historiker, in der er sich sieht, meint er eben dann Schlüsse ziehen zu können und danach handeln zu müssen. Und ein Eckstein seiner Erkenntnisse, seiner vermeintlichen historischen Erkenntnisse, seiner Denkweise ist die These von der Einheit des russischen und des ukrainischen Volkes. Das ist die Vorstellung, die seiner gesamten einstündigen Rede zugrunde liegt und lag diese Rede, die er 3 Tage vor dem Überfall in die Ukraine oder auf die Ukraine hielt. Und in dieser Rede, die wirklich ein Meisterwerk an Demagogie ist, und ich empfehle es Ihnen allen, sie sich einmal anzuhören, sie gibt es auch auf YouTube mit deutscher Übersetzung. In dieser Rede erklärt der Präsident der Welt, dass die Ukraine eine Erfindung Lenins sei und deshalb schlichtweg keine Existenzberechtigung habe. Tatsächlich sei die Ukraine nämlich ein Bestandteil des russischen Volkes. Und nur feindliche Kräfte aus dem Westen hätten einen Keil zwischen Russen und Ukrainer getrieben und sie anschließend aufgestachelt gegen Russland zu agieren. Und dieser Eckstein von Putins Denkweise steht in einer langen, in einer jahrhundertealten Tradition. Und mein Anliegen jetzt in meinem ganz kurzen Input ist es, Ihnen diese historische Dimension dieses sogenannten Einheitsparadigmas, wie es in der Wissenschaft bezeichnet wird, aufzuzeigen. Putin führt das Einheitsparadigma gerne schon auf die Zeit des Mittelalters zurück und damit auf das Kiewer Reich, in dem der schon vorhin erwähnte Fürst Wladimir das orthodoxe Christentum annahm und das entsprechend als die Wiege der orthodoxen Kultur des heutigen Russlands und eben auch der heutigen Ukraine gilt. Und in dieser Zeit kann man als Historiker nur von Ostslawen sprechen, denn erst viel später, erst so im 15., 16. Jahrhundert, sollten sich dann aus den Ostslawen die Russen, Ukrainer, damals hießen sie dann Kleinrussen, und die Belarussen herausbilden. Also ganz ähnlich, wie wir das im westeuropäischen Kontext kennen, dass nämlich aus den Franken sich Germanen und Franzosen herausbildeten. Die Vorstellung eines Russlands, das unter dieser Bezeichnung auch die Gebiete mit der ukrainischsprachigen Bevölkerung einschloss, die entstand im 17. Jahrhundert und fand zunächst mal überhaupt keine Verbreitung. Sie war entwickelt worden und ausgerechnet von ukrainischen Geistlichen, die sich damals noch im polnisch-litauischen Reich befanden und die sich zunehmend gegen die Repressionen der katholischen Kirche zu wehren hatten und deshalb russophile oder moskophile Affinitäten hatten. Bis in die 1830er Jahre war vor allem die Auffassung verbreitet, dass es sich bei den Gebieten, in denen die ukrainischsprachige Bevölkerung befand, dass es sich dort um eroberte Gebiete handelte, die sich das Zarenreich, das Moskauer Reich einverleibt hatte. Also eigentlich noch keineswegs von einem, dominierte noch in keiner Weise das Narrativ, diese Gebiete hätten schon immer zu Russland gehört. Dies sollte sich, und das kann man wirklich an einem festen Datum festmachen, 1836 ändern, als der Historiker Nikolai Ustrialow mit seinem Narrativ des Einheitsparadigmas mit einem Preis bekam für das damals beste russische Geschichtsbuch, wie es hieß. Ustrialow band mit seinen Gedanken zum ersten Mal die großen Perioden der bisherigen ukrainischen Geschichte in den Verlauf der sogenannten russischen Geschichte ein. Und der damalige Zar, der diesen Wettbewerb hatte ausschreiben lassen, Nikolaus I., fand großen Gefallen an diesem Paradigma und ließ Ustrialows Interpretation zur monolithischen russischen Sicht auf die ukrainische Geschichte werden. Dieses Paradigma wurde zum Eckstein der offiziellen Interpretation der Geschichte der Ukraine in der gesamten weiteren russischen Historiografie. Alle folgenden Geschichtserzählungen bis heute fußen darauf. Und also Geschichtserzählungen, die in einer russischen nationalen Version geschrieben sind. Und obwohl nach der Februarrevolution von 1917 für kurze Zeit eine unabhängige ukrainische Volksrepublik entstand, blieb das Paradigma immer noch in der russischen politischen Kultur dominant. Und es überdauerte in nur wenig abgewandelter Form die gesamte Sowjetzeit. Insofern ist es diese ungebrochene Tradition des imperialen Nationalismus aus der späten Zarenzeit, in die sich Putin bis heute stellt. Damals in der zweiten Hälfte dann des 19. Jahrhunderts führte das Paradigma zu dem Beschluss des damaligen russischen Innenministers Pjotr Waluew, wonach man die ukrainische Sprache verbieten müsse. Damals ging es noch nicht um einen ukrainischen Staat, den es zu verbieten galt, dessen Existenz man bezweifeln sollte, sondern um die Sprache. Pjotr Waluew, der Innenminister, sah sich und die russische Regierung noch mitten im Kampf um die Frage, ob es die Ukrainer schafften, sich zu einer selbstständigen Nation herauszubilden oder nicht. Und wer sich diesem, oder ich zitiere vielleicht einfach mal seine Worte von 1863, eine eigene kleinrussländische Sprache, kleinrussländisch wohlgemerkt, kleinrussisch ist das der Begriff damals für das Ukrainische aus der russischen Regierungssicht gewesen, hat es nie gegeben, gibt es jetzt nicht und wird es nie geben. Der Dialekt, der von dem einfachen Volk gesprochen wird, ist Russisch, nur verdorben durch polnische Einflüsse. Den Personenkreis, welcher das Gegenteil zu beweisen sucht, beschuldigt die Mehrheit, selbst der Kleinrussen, separatistische Gedanken zu haben, die gegenüber Russland feindlich und für Kleinrussland tödlich sind. Das war das Zitat von 1863. Putins Gedanken in seiner Rede vom 21. Februar 2022 waren eine Fortführung dieser Worte aus dem 19. Jahrhundert. Demnach gäbe es keine Geschichte der Ukraine als eigenständige Nation und folglich könne auch die Zukunft von Russen und Ukrainern nur eine gemeinsame sein. Und wer sich diesem Einheitsparadigma widersetze, müsse mit entschiedener Gegenwehr rechnen. Und heute wissen wir, wie wörtlich diese Gegenwehr gemeint war.
Ja, vielen Dank, Ricarda. Ich denke, jetzt ist schon mal sehr deutlich geworden, wie vielschichtig eigentlich auch die historische Argumentation Putins ist, natürlich auch wie eklektistisch sie ist und wie falsch sie natürlich auch ist. Martin Aust wird uns nun einen weiteren Aspekt daraus vorführen, nämlich diesen Vorwurf, es geschehe ein Genozid im Donbass, also sozusagen die Frage des angeblichen Minderheitsschutzes, zu dem sich das Putin-Regime nun aufgerufen fühlt und einmarschiert. Martin, bitte.
Dankeschön. Ich möchte als erstes Ricarda Vulpius und Vitali Fastowski ganz herzlich für die Organisation der Veranstaltung und für die Einladung danken. Und insbesondere möchte ich Polina Barwinska und Joko Prochasko vielen Dank sagen, dass sie in diesen schweren Tagen und Stunden sich die Zeit nehmen, heute bei uns zu sein. Bezug nehmend auf die Reden Putins von letzter Woche möchte ich kurz über die Aspekte des Vorwurfs von Genozid und des Programms der Entnazifizierung sprechen und möchte uns allen die Peinlichkeit ersparen, ausführlicher zu fragen, ob es von diesen Inhalten der Reden Putins irgendwelche Verbindungen zur ukrainischen Gesellschaft und zum ukrainischen Staat gibt. Diese Propagandavorwürfe Putins aus der letzten Woche sind nicht neu. Sie stammen allesamt aus dem Propaganda-Arsenal, das Putin bereits 2014/15 benutzt hat. 2014 hingen in vielen großen russischen Städten riesige Plakate, auf denen Bilder von der Befreiung der Krim von nationalsozialistischer Besatzung 1944 und der Annexion der Krim 2014 nebeneinander geschnitten waren, um den Eindruck zu erwecken, 2014 sei eine Wiederholung von 1944. Und in einer sehr ausführlichen Dokumentation, die der erste Kanal, das offizielle Staatsfernsehen Russlands 2015 sandte, hat Putin auch davon gesprochen, dass die Intervention Russlands nötig gewesen sei, um einen drohenden Genozid verübt durch eine, wie er meinte, faschistische Regierung in Kiew zu verhindern. Es ist damals schon alles Nötige geschrieben und gesagt worden, um zu zeigen, dass es für diese Propagandavorwürfe nicht den geringsten Ansatzpunkt in der ukrainischen Realität gibt. An dieser Faktenlage hat sich bis heute überhaupt nichts geändert. Ich fand es in den letzten Monaten im Gegenteil sehr bewundernswert und auffällig, wie die Regierung von Zelensky gegenüber allen Provokationen, die es von Seiten Putins und der russischen Regierung gegeben hat, sich sehr ruhig und sehr souverän verhalten hat. Diese Vorwürfe, die Putin in diesen Reden letzte Woche erhoben hat, sagen nichts über die Ukraine aus, aber sehr viel über ihn. Das Spiel mit dem Vorwurf eines Genozids stammt aus einem noch weiter zurückreichenden Arsenal der Rhetorik Putins. Und es lässt sich zurückverfolgen bis zur russischen Kritik an der NATO-Intervention im Kosovo und dem Bombardement von Belgrad. In Reaktion darauf hat es immer wieder eine russische Propagandafigur gegeben, die man als zynische und spielerische Spiegelung von grundlegenden Motiven des universalistischen westlichen Diskurses beschreiben kann. Diese Figur funktioniert so, dass die russische Seite zunächst eine Praxis des Westens von einem vermeintlich universalistischen Standpunkt aus kritisiert, um sie sich dann aber anzueignen und selber zu verüben und dem Westen quasi einen Spiegel vorzuhalten, in dem der Westen seine eigene Doppelbödigkeit erkennen soll. Das ist Teil einer Praxis von Putin gewesen, in der über lange Zeit es in meinen Augen auch immer wieder schwierig war zu entscheiden, an welcher Stelle handelt es sich um dieses zynische Spiel, an welcher Stelle handelt es sich um ein Austesten, ein Provozieren, ein Austesten von Grenzen, an welcher Stelle wird das abgewogen mit weiterreichenden diplomatischen und strategischen Aspekten. Von all dem kann in den letzten Monaten und insbesondere in der letzten Woche nicht mehr die Rede sein. Die Reden, die Putin letzte Woche gehalten hat und auch die Vorwürfe des Genozids und der Entnazifizierung sind nicht mehr Teil eines Prozesses, in dem Putin seine Geschichtspropaganda kalkulierend abwägt mit diplomatischen und strategischen Aspekten. Ich habe den Eindruck, dass im Zuge der Corona-Pandemie und im Zuge seiner in Anführungszeichen aufgenommenen Tätigkeit als Historiker Putin vollkommen zum Gefangenen seiner historischen Wahnvorstellung geworden ist. Also was er betreibt, ist im Grunde genommen gar nicht mal mehr nur Propaganda, sondern es ist der Versuch eines historischen Reenactments von Geschichte. Ich habe den Eindruck, dass Putin tatsächlich glaubt, dass das, was er momentan vornimmt, eine Fortführung des Zweiten Weltkrieges in der Ukraine sei. Das führt mich zu mehreren besorgniserregenden Punkten. Der eine Punkt ist der Versuch, dieses Bild weiter zu verbreiten. Es ist auffällig, dass diese Woche Außenminister Lavrov all diese Vorwürfe auch noch einmal in Pressekonferenzen wiederholt hat. Das ist leider ein Indiz dafür, dass auch im engsten Machtzirkel von Putin diese Rhetorik weitergereicht und benutzt wird. Und es hat auch letzte Woche Meldungen gegeben, dass diese Inhalte an die Schulen in Russland weitergereicht werden, verbunden mit der Aufforderung, diese Punkte im Schulunterricht in Russland zu behandeln. Mir liegen keine Informationen vor, wie Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer in Russland damit umgehen. Aber die Informationen, dass die Schulen angewiesen sind, diese Punkte aus Putins Rede zu unterrichten, die sind glaubhaft und sie zeigen, wie groß der Versuch ist, diese historischen Wahnvorstellungen Putins in der Gesellschaft Russlands weiter zu verbreiten. Ich komme noch zu einem zweiten und letzten Punkt in diesem Zusammenhang. Ich teile die Befürchtung von Joko Prochaska und möchte mir nicht ausmalen, was passieren würde, wenn eine Besatzungsmacht ein Land besetzt mit der Vorstellung eines Feindes im Kopf, für den es in der sozialen Realität keinerlei Anhaltspunkte gibt. Ich fürchte auch, dass das dazu führen würde, dass mehr oder weniger dann alle Menschen in dieses Feindbild hineingepresst werden. Und was das bedeutet, möchte ich mir gar nicht weiter ausmalen. Man kann vor dem Hintergrund nur hoffen, dass wir allen Berichten Glauben schenken dürfen von kriegsgefangenen russischen Soldaten in der Ukraine, von denen es heißt, sie würden sagen, sie wüssten eigentlich selber nicht, warum sie in diesem Krieg sind. Es fällt mir schwer, diese Aussagen einzuordnen. Es kann sein, dass diese Soldaten das sagen, weil sie es so empfinden. Es kann ebenso sein, dass es eine Schutzbehauptung ist. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich habe keinerlei Einblicke darin, inwieweit die Truppenführer im Militär Russlands diese Propagandapunkte von Putin, es gäbe einen Genozid und man müsse eine Entnazifizierung starten, an die Truppen weitergegeben haben oder nicht. Das ist für mich eine offene Frage. Abschließend können wir nur hoffen, dass das, was Putin als Denazifizierung bezeichnet, irreversibel zur Deputinisierung und zum Ende Putins in Russland führt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Martin. Ich denke, die Hoffnung, die du am Ende formuliert hast, können wir alle nur aus ganzem Herzen unterstreichen. Wir wollen jetzt diesen Teil, der eher auf die Geschichtspolitik und auf die propagandistische Legitimierung des Angriffskrieges geblickt hat, abschließen und jetzt einen Blick eher auf das militärische Vorgehen des russischen Militärs richten. Tatjana Tönsmeier aus Wuppertal wird die Gewalt, die das russische Militär gezielt oder auch weniger gezielt, aber zum Teil doch sehr gezielt auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung anwendet, analysieren. Tatjana, bitte.
Vielen Dank, liebe Kirsten. Vielen Dank an die Organisatorinnen. Vielen Dank sozusagen, Herr Prochaska, an Sie und auch an Frau Babinska, auch wenn sie jetzt nicht mehr da ist. Ich möchte mich aber auch bedanken bei den fast 500 Leuten, die uns zuhören und sozusagen auch schon ihre ersten Fragen in den Chat stellen. In der Tat, wir haben das gerade gehört, wir haben bis jetzt viel über historische Denkfiguren, über Diskurse und Propagandamuster gehört, sind also im weitesten Sinne in einer intellektuellen Sphäre unterwegs gewesen. Meine Perspektive wird jetzt eine deutlich andere sein. Ich vermute, dass Sie alle, wie wir auch, seit jetzt den letzten 8 Tagen viel vor den Fernsehgeräten und sozusagen über Social Media involviert sind und versuchen, das, was sozusagen on the ground in der Ukraine passiert, dem daran sozusagen zuschauen, zu partizipieren. Das, was uns die Medien zeigen, sind zum einen tapfere, aber auch zunehmend sozusagen stärker mitgenommene Menschen, die via Skype zum Beispiel aus der Kiewer U-Bahn oder auch aus ihren Badezimmern berichten. Badezimmer als die Räume, wenn sie keine Fenster haben, die oft die sichersten in den Wohnungen sind. Andere lassen uns teilhaben an den Strapazen ihrer Flucht. Und all dies ist, so denke ich, Grund genug, um im Rahmen unserer heutigen kurzen historischen Analysen auch über Gewalt gegenüber der Zivilgesellschaft zu sprechen. Ich will das tun, indem ich sozusagen Ihnen drei Schritte anbiete. Ich will zunächst und sehr kurz an die vorhergehenden Kriege des Putin-Regimes erinnern. Wir haben das nicht zuletzt von Herrn Prochaska schon gehört. Der Westen ist sozusagen immer in seiner Komfortzone geblieben, was auch immer passiert ist. Ich will sozusagen daran erinnern, was vorher schon passiert ist. Ich will zweitens dann darauf zu sprechen kommen, dass Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung nicht auf militärische Gewalt im engeren Sinne beschränkt ist. Und ich will drittens als eine Historikerin, die sich seit vielen Jahren mit Krieg und Besatzungsgewalt beschäftigt, darauf eingehen, was wir, so befürchte ich jedenfalls, aller Wahrscheinlichkeit weiterhin erwarten müssen. Und ich will das jetzt schon ankündigen, dieser Blick ist nicht beruhigend. Aber es ist auch wichtig, gerade in diesem Zusammenhang unser historisches Wissen zu nutzen, um die aktuellen Geschehnisse einzuordnen. Denn, so das Anliegen meiner Ausführung, aller Voraussicht nach werden die Menschen in der Ukraine und diejenigen, die geflüchtet sind, unsere Hilfe und unsere Stützung über einen längeren Zeitraum brauchen. Lassen Sie mich damit, mein erster Punkt, an die Kriege des Putin-Regimes erinnern. Diese fanden statt in Tschetschenien, vor allen Dingen mit dem Zweiten Tschetschenienkrieg von 1999 bis 2009. Zweitens ist zu erinnern an Georgien 2008. Drittens, das hatten wir heute Abend schon mehrfach, an die Krim und den Donbass seit 2004. Und sozusagen schon rückblickend auf die Situation vor etwa einem Jahr hatten wir mehr als 13.000 Opfer dort zu beklagen. Viertens, auch das gehört in diesen Zusammenhang, auch wenn es nicht im Kontext einer osteuropäischen Geschichte angesiedelt ist, wir müssen nach Syrien seit 2015 gucken. Und natürlich, wir gucken seit dem 24.02. auf die Ukraine. Was ich nicht tun will, ist eine detaillierte Analyse der verschiedenen militärischen Operationen. Was ich aber sehr wohl tun möchte, ist auf die vielfältige Form von Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung hinzuweisen. Ich erinnere etwa an die Bombardierungen von Grozny. Und da wir in diesen Tagen sozusagen hinreichend viele schreckliche Bilder sehen, habe ich darauf verzichtet, weitere historische zu zeigen. Aber Grozny ist dem Erdboden geradezu gleich gemacht worden. Ähnlich sah die Lage oder sieht die Lage in Syrien aus. Dort, auch daran ist in diesem Zusammenhang zu erinnern, gab es gezielte Bombardierungen von Städten und es gab gezielte Bombardierungen der Infrastruktur, einschließlich von Krankenhäusern, also auch der medizinischen Infrastruktur. Mein in den Niederlande tätiger Kollege Ur Ümit Üngür verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Bombardierungen der russischen Luftwaffe in Syrien mehr Todesopfer gekostet hat als die Terrorattentate des sogenannten Islamischen Staates. Und 1 Million Flüchtlinge aus Syrien sind allein auf russische Bombardierungen zurückzuführen. Das heißt, was wir sehen bei dem auch nur allerkursorischsten Überblick, es geht um eine gezielte Zerstörung des zivilen Lebens in den genannten Städten. Und diese Zerstörung zivilen Lebens, gerade in den Städten, wirkt über die Zeit der eigenen Kampfhandlungen hinaus. Ein Blick auf die annektierte Krim macht zudem deutlich, dass Gewalt gegen die Zivilbevölkerung oft ihrerseits nach dem Ende der Kampfhandlungen weitergeht. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Die Gewalt auf der Krim fand vielfach unter Besatzung statt. Der Krieg war sozusagen verhältnismäßig unblutig. Die Gewalt passiert unter Besatzung. Denken Sie an die zahlreichen Verhaftungen, etwa unter den Krim-Tataren. Aber Gewalt fand auch statt in Form von Enteignungen von Besitz. Tatsächlich ziehen Besatzungen nicht selten höhere Opferzahlen nach sich, als es die eigentlich kriegerischen Kampfhandlungen tun. Also sozusagen unsere Wahrnehmung ist, Menschen sterben, solange bombardiert wird oder solange Artilleriebeschuss ist. Tatsächlich sozusagen haben sie höhere Opferzahlen häufig nach Ende dieser Form von Gewalt. Das ist etwas, was Historikerinnen, vor allen Dingen diejenigen, die sich mit den Besatzungen des Zweiten Weltkriegs beschäftigen, sehr gut wissen. Das ist aber etwas, und deswegen unterstreiche ich hier das so nachdrücklich, das ist etwas, was in einer deutschen Öffentlichkeit relativ wenig bekannt ist. Und das hat damit zu tun, dass sozusagen dieses, was machte deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg, kein Thema der deutschen Erinnerungskultur geworden ist. Und das ist eine große Lücke. Denn wenn es ein Thema in der Erinnerungskultur wäre, wäre viel weiter bekannt, dass in allen besetzten Ländern des ehemaligen, also allen besetzten Ländern der aus den Jahren des Zweiten Weltkrieges, das heißt in allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, in der Ukraine, in Belarus, auch in Russland, in den baltischen Staaten, in Polen, in Ungarn, im ehemaligen Jugoslawien und übrigens auch in Westeuropa, in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien und in Norwegen, die Zahlen der zivilen Opfer höher waren als die der militärischen. Und das ist wirklich wichtig. Das ist etwas, was man in Deutschland wenig weiß, aber was in all diesen Nachbarländern sehr deutlich im Bewusstsein ist. Wir sprechen, und ich bin nur bei zivilen Opfern, also die hohen Zahlen der Opfer der Roten Armee sind nicht darin. Wir sprechen hier von bei zivilen Opfern aus den Weltkriegsjahren unter Besatzung von mindestens 19 Millionen Menschen. Dazu gehören auch die 6 Millionen Tote der Shoah. Damit komme ich sozusagen zu meinem dritten Punkt. Denn schon allein der Verweis auf die Shoah zeigt, Besatzungen unterscheiden sich historisch, aber sie haben auch Gemeinsamkeiten. Und zu diesen Gemeinsamkeiten gehört, dass mit dem Ende der Kampfhandlung das Leiden und Sterben der Zivilbevölkerung nicht aufhört. Das, was wir sehen, was an sozusagen Terror gegenüber der Zivilbevölkerung schon anfängt, ist, wir haben Lebensmittelmangel schon jetzt, wir haben Mangel an Medikamenten, deswegen haben wir ja sozusagen vorhin eingeblendet und auch über den Chat auf die NGO hingewiesen und mit der Bitte, das zu unterstützen. Wir haben Mangel an Leben, an Medikamenten und je länger der Beschuss andauert, wir haben Mangel an sicherem Wohnraum. Alle diese Probleme werden nach dem Abflauen der Kämpfe weiter fortbestehen. Schon jetzt sehen wir außerdem örtlich einen Zusammenbruch oder eine Zerstörung von Wasserversorgung und Stromversorgung. Mit diesen Einschränkungen wird das Ausharren für diejenigen, die in der Ukraine sind, deutlich schwerer. Zudem besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich die hygienische Lage verschlechtert und medizinische Hilfe nur unter erschwerten Bedingungen geleistet werden kann. Nach dem, was uns Militärstrategen gegenwärtig berichten, werden die Kämpfe noch einige Zeit anhalten. Das heißt auch, dass alle Problemlagen, die ich gerade geschildert habe, aller Voraussicht nach auf absehbare Zeit fortbestehen werden. Je mehr aber Angehörige der Zivilgesellschaft in die Kampfhandlungen eingebunden sind, und Sie alle kennen wahrscheinlich die Bilder, wo Privatpersonen Molotow-Cocktails vorbereiten, umso mehr muss man sich angesichts der historischen Erfahrung um die Sicherheit dieser Personen auch nach dem Ende der Kampfhandlungen sorgen. Auch das haben wir gerade schon angesprochen gehabt. Herr Prochazko hat es angesprochen, sozusagen, welche Zukunftsvorstellungen für die Ukraine möglicherweise zumindest sozusagen in Putins Kopf und dem seiner Entourage vorhanden sind. Martin Aust hat auch davon gesprochen. Das heißt, Verhaftung und Repressalien sind sozusagen sehr deutlich zu befürchten. Sorgen machen müssen wir uns aber auch um Personen, die nicht militärisch Widerstand leisten, um MenschenrechtsaktivistInnen, um Angehörige der LGBTQ-Szene, um Künstlerinnen und Künstler, aber auch um Intellektuelle. Und darunter, das sollte nach den Ausführungen, die wir heute Abend gehört haben, sind gerade auch Historikerinnen und Historiker gefährdet. Ich komme zum Ende. Ich weiß, dass das, was ich Ihnen präsentiert habe, kein optimistisches Bild ist. Und ich wäre sehr viel froher, wenn ich ein optimistisches Bild zeichnen könnte. Aber in der öffentlichen Debatte, gerade in diesem Land, also gerade in der Bundesrepublik, sind die Zeichen an der Wand, und dem diente sozusagen der Verweis auf die Putin-Kriege, sind die Zeichen an der Wand lange nicht beachtet worden. Daher habe ich heute das getan, was zum Geschäft von Historikerinnen und Historikern gehört. Ich habe auf der Basis von gesichertem historischem Wissen einen plausiblen Möglichkeitsraum beschrieben. Für eine öffentliche Debatte hierzulande, die zugleich informiert und empathisch ist, halte ich das für unerlässlich, auch wenn es noch so deprimierend ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Tatjana. Ich finde das sehr beeindruckend, wie du unsere Perspektive eben einerseits nicht nur auf die schrecklichen Gräueltaten, die dann die ukrainische Zivilbevölkerung betrifft und noch betreffen wird möglicherweise, kennzeichnen, sondern eben auch, was das für uns selber bedeutet, auch spezifisch als deutsche Gesellschaft im Umgang mit unserer eigenen Erinnerungskultur und eben auf das Manko und auf die Mängel hast du eindrücklich hingewiesen. Vielen Dank, Tatjana. Wir lenken unseren Blick jetzt nochmal in eine andere Richtung, nämlich nach Russland. Ich habe schon gesehen, im Chat war die Frage, ob es auch Fragen gibt, die sich nicht nur auf Putin richten. Das ist sicherlich eine sehr wichtige Frage. Frank Grüner wird jetzt unsere Perspektive auf die russische Zivilgesellschaft richten. Da sie sehr stark unter Druck steht und repressiert wird, hat das natürlich auch wieder was mit Putin zu tun. Aber nichtsdestotrotz ist die russische Zivilgesellschaft etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Denn es gibt ganz sicher auch das andere, etwas vereinfacht gesagt, das gute Russland, auch wenn es natürlich nur sehr klein ist und Schwierigkeiten hat, sich hörbar sichtbar zu machen. Frank, bitte.
Vielen Dank, Kirsten. Einen schönen guten Abend an alle in die Runde. Herzlichen Dank auch meinerseits vor allem an Ricarda Vulpius für die Organisation und an Vitali Fastowski, die beiden ukrainischen Kolleginnen, die hier heute dabei sind. Das ist sehr eindrücklich gewesen. Vielen Dank dafür. Ich versuche in den nächsten Minuten auch als letzter gewissermaßen in dieser Historikerrunde eher das, was Historiker vielleicht nicht so oft tun, vielleicht keine klassische Analyse vorzunehmen, sondern weil es auch am Ende gewissermaßen dieses Blocks hier steht, das mit einem Ausblick zu verbinden, gewissermaßen, der sehr stark auf die russische Zivilgesellschaft setzt und dabei gewissermaßen dieser Ausblick von historischen Erfahrungen gespeist ist. Es ist bereits wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine deutlich geworden, dass Putin diesen Krieg politisch nicht mehr wird gewinnen können. Ob er ihn militärisch gewinnen kann, ist ebenfalls zweifelhaft. Ich bin kein Militärexperte, aber nach allem, was bekannt ist, darf das Ziel einer raschen militärischen Einnahme der Ukraine verbunden mit dem Ziel der Absetzung, zumindest das war vermutlich das Ziel, und die Ersetzung der ukrainischen Regierung durch Moskau-freundliche Politiker bereits als verfehlt und nicht mehr realistisch angesehen werden. Salopp könnte man sagen, Putin hat sich gewaltig verkalkuliert, sowohl mit Blick auf die Widerstandskraft der Ukraine als auch mit Blick auf die Haltung des Westens. Das ist keineswegs als, sagen wir mal, beschönigender Blick in die Zukunft gemeint. Ich glaube, wir alle sind uns bewusst, welche finstere Zeit noch bevorsteht. Dennoch, militärisch kann Russland ganze Städte dem Erdboden gleichmachen. Die Analogie zum Tschetschenienkrieg hat Tatjana Tünsmeier hier bereits angesprochen. Es wird aber kaum einen Stellungskrieg gewinnen können und es wird schon gar nicht in der Lage sein, die Ukraine dauerhaft zu besetzen oder gar zu befrieden. Und hier kommt meines Erachtens die russische Zivilgesellschaft oder kommt der russischen Zivilgesellschaft ein wichtiger, zunehmend entscheidender Faktor zu. Ich bin davon überzeugt, dass je länger die militärische Invasion dauert, je mehr menschliche Opfer und materielle Verluste auf beiden Seiten zu beklagen sind, desto stärker wird das Votum der Zivilgesellschaft in Russland gegen den Krieg ausfallen. Jeder nach Russland zurücktransportierte Leichnam, jede Stimme der Verzweiflung in der Ukraine und jedes Bild von sinnloser Zerstörung, das über die Medien geht, werden die zivilgesellschaftlichen Proteste in Russland gegen den Krieg, gegen die Ukraine und gegen die Person, die diesen Krieg angezettelt und zu verantworten hat, nämlich Putin, an Dynamik gewinnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Bedeutung der russischen Zivilgesellschaft für die Beendigung des Krieges meines Erachtens von Anfang an ganz klar erfasst und er setzt gezielt auf sie zur Unterstützung der Ukrainer in ihrem Überlebenskampf. Selenskyj setzt sich nicht darauf ein, der propagandistischen Hetze des Putin-Regimes mit einer scharfen nationalistischen Propaganda zu entgegnen, sondern die Russland als Ganzes angreifen würde. Vielmehr stärkt er mit Tapferkeit und Entschlossenheit den Durchhaltewillen der Ukrainer und appelliert an die Vernunft und Menschlichkeit der russischen Gesellschaft. Ein Beispiel dazu. Die von der ukrainischen Regierung geäußerte Aufruf, unter anderem auf Facebook, Telegram und anderen Medien verbreitet, an die Familien russischer Soldaten, die in Gefangenschaft oder gefallenen russischen Kinder in Kiew abholen zu kommen, darf als ein solcher Versuch interpretiert werden, die russische Zivilgesellschaft gegen den Krieg zu mobilisieren. Entscheidender Punkt in dieser Öffentlichkeitskampagne der ukrainischen Regierung ist, dass man neben der zweifelsohne humanen Geste die Deutungshoheit über die Kriegsgeschehnisse auch mit Blick auf die russische Gesellschaft nicht der Propaganda des Putin-Regimes allein überlassen will. Es zeigt sich von Beginn dieses Krieges gegen die Ukraine, dass dieser Krieg in der russischen Bevölkerung höchst unpopulär ist und von Teilen der Zivilgesellschaft bereits aktiv abgelehnt und bekämpft wird. Ein großer Teil der Russischen Föderation ist über Jahre von der staatlichen Propaganda massiv in ihrer Wahrnehmung beeinflusst worden. Ich glaube trotzdem, dass die Zivilgesellschaft und entscheidende Gruppen haben sich bereits formiert. Und damit möchte ich gewissermaßen einen kurzen Ausblick geben, wo ich Beispiele oder Dynamiken innerhalb der russischen Zivilgesellschaft sehe, die in den kommenden, in der künftigen Zeit wahrscheinlich in dieser von mir skizzierten Perspektive eine entscheidende Rolle spielen. Der erste Punkt wäre zivile Proteste und ziviler Ungehorsam von Individuen und kleineren, zum Teil spontan organisierten Personengruppen. Bereits am ersten Tag des Krieges, also am 24. Februar, gab es mindestens in 59 Städten Russlands Demonstrationen mit über 1.800 festgenommenen Personen. Die Proteste haben sich inzwischen, sind massiv, massiven Repressionen, wie wir wissen, des Staatsapparates ausgesetzt. Zum aktuellen Stand, ich habe nur den gestrigen gefunden, also vom 2. März, sind über 7.500 Personen festgenommen worden. Wir können davon ausgehen, dass das etliche mehr inzwischen sind. Wir finden viele Einzelaktionen, mutige Interviews, Graffitis an den Wänden verschiedener Städte, kein Krieg, no war, no Putin. Wir finden Stellungnahmen insbesondere von jungen Familien, von jungen Menschen, die keine Zukunft gewissermaßen Russlands mit Putin und diesem Krieg sehen. Ich habe erwähnt, ich sehe großes Potenzial auch in einer weiteren Bewegung von Müttern oder Familien, die sich gegen eine Einberufung ihrer Söhne im Wesentlichen zum Krieg positionieren werden. Hier sei vielleicht nur ganz kurz auf die bekannte Bewegung der russischen Mütter während des Tschetschenienkriegs verwiesen. Und viele Beobachter haben in den letzten Tagen darauf hingewiesen, und das ist vielleicht der stärkste Aspekt, es gibt Millionen, muss man wahrscheinlich fast sagen, Beziehungen auf verwandtschaftlicher, freundschaftlicher, bekannter Ebene unter Kollegen von Ukrainern und Russen, die in irgendeiner Art noch miteinander kommunizieren, die voneinander hören, die umeinander bangen, die ein ganz zentrales Element und vielleicht stärker als in allen vorher genannten kriegerischen Unternehmungen Russlands sind, die wir bisher hatten. Ein zweiter Punkt, ich kann, glaube ich, nicht mehr alle in der Länge ausführen. Ein zweiter Bereich sind die unabhängigen Medien und Social Media, die natürlich massiv unterdrückt und geschlossen werden. Wir haben gerade mit Bedauern natürlich die Schließung von Echo Moskwy dem TV-Sender Dorscht und anderen. Aber auch internetgestützte Medien, Social Media spielen eine zentrale Rolle. Ich möchte nur auf die Internetzeitung Medusa verweisen, die, glaube ich, von sehr vielen auch aktuell in Russland gelesen und wahrgenommen wird. Eine dritte Gruppe wären Menschenrechtsorganisationen wie Memorial und dissidentische Einzelstimmen. Entgegen dem Bild, Memorial ist nicht mehr aktiv, muss man hier sagen. Ja, Memorial international ist staatlich verboten. Das wurde vom obersten Gericht Russlands bestätigt. Aber dieses Netzwerk von Memorial ist in sehr viele einzelne Organisationen lokaler, regionaler Art organisiert, die zum Teil eben weiter aktiv sind, und vor allem sind die Personen von Memorial weiter aktiv. Ich möchte nur ein kurzes Zitat aus der ganz neuen Stellungnahme Memorials zu dem Verbot von Memorial International zitieren. Aber Memorial ist nicht einfach eine Organisation, Memorial ist eine Bewegung. Hervorgegangen aus jahrzehntelanger Dissidenz der Sowjetunion, prägte Memorial in den mehr als 30 Jahren seit seiner Gründung eine reiche Tradition der Freiheit, der Wahrheit und des Einstehens gegen Unrecht. Diese Kultur lässt sich nicht auslöschen, ebenso wenig wie sich Gewissen verbieten lässt. Mir sei nur der ganz kurze Verweis auf die Bedeutung auch einzelner dissidentischer Stimmen in der Sowjetunion, spätestens seit dem Prager Frühling und dem Afghanistan-Krieg hier erlaubt. Dann noch ein Verweis auf die Aktivität von Berufsverbänden. Es gibt mittlerweile zahlreiche Erklärungen von Berufsverbänden gegen den Krieg, die sich sehr scharf zum Teil und sehr klar positionieren. Darunter auch der offene Brief der Historiker gegen den Krieg in der Ukraine. Der stand heute vor dieser Veranstaltung von etwa 1200 Historikern bereits unterschrieben wurde. Eine fünfte Gruppe wären Akteure von religiösen Gemeinschaften und Kirchen. Selenskyj appelliert, auch das ein Beleg für die aktive Mobilisierung der russischen Zivilgesellschaft und der internationalen Gemeinschaft. Er appelliert gewissermaßen an die internationale jüdische Gemeinschaft, ja, auch anlässlich der Zerstörung der Gedenkstätte von Babyn Yar, sich zu engagieren. Es gibt bereits Aktivitäten von protestantischen Freikirchen, und selbst in der sehr staatstreuen orthodoxen Kirche regen sich erste Stimmen der Kritik. Und wenn man weiß, dass orthodoxe Kirchen bei den Bombardements zerstört werden und Ikonen, wird sich das sicherlich mehren.
Und ja, Frank, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo wir einen Einschnitt machen können. Denn
ja, so wollte ich jetzt. Damit würde ich sagen, der russische Krieg, ich glaube, das ist deutlich geworden in allen Statements heute, ist Putins Krieg. Er widerspricht fundamental den Interessen der russischen Zivilgesellschaft, was mit jedem Tag des Kriegs deutlicher in Erscheinung tritt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frank. Ich denke auch, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch unterstreichen müssen bei allen grauenvollen Eindrücken jetzt aus der Ukraine. Es ist eben nicht das Russland, was den Angriffskrieg auf die Ukraine führt, sondern es ist das Putin-Regime, das den Angriffskrieg führt. Gleichwohl es natürlich eine schweigende Mehrheit in der Gesellschaft gibt, die auch ein Stück weit diesen Krieg unterstützen mag. Das führt dazu, dass wir haben jetzt noch ungefähr eine gute halbe Stunde, hatten wir vereinbart, für eine Fragerunde. Es sind mittlerweile sehr, sehr viele Fragen im Chat aufgelaufen, auch sehr viele Grüße und auch, wenn ich es vorsichtig formulieren darf, einige lobende Worte, für die wir uns schon mal herzlich bedanken. Die Fragen richten sich in unterschiedliche Richtungen. Zum Teil geht es nochmal um Putins Agieren als Historiker. Zum Teil geht es um ganz praktische Dinge. Ich hatte gesehen, Matthias Heil hatte gefragt, ob es Anlaufstellen für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer oder eben auch gerade im Wissenschaftsbereich gibt. Da kann ich ganz kurz so sagen, ja, das gibt es. Die Uni Bielefeld hat ein Programm aufgesetzt. In Köln gibt es Bemühungen. Das ist das, was ich ganz sicher weiß. Ich glaube, in Bremen gibt es etwas. Und ich sehe Tatjana Tünsmeier nicken, also auch in Wuppertal. Ricarda nickt. Und wahrscheinlich auch an fast, denke an allen deutschen Unis, werden jetzt solche Programme anlaufen und da werden Möglichkeiten und auch guter politischer Willen da sein, dass es auch finanziell einigermaßen ausgestattet werden wird. Frank hatte eben noch mal zum Abschluss die Kirche erwähnt. Also es gibt also Fragen in unterschiedliche Richtungen, einmal wie es weitergehen kann, aber auch nach konkreten Akteuren. Ich kann das jetzt natürlich nicht alles chronologisch sozusagen abhandeln. Und ich danke auch alle für Ihre Fragen und Kommentare. Wir werden jetzt nicht alle ansprechen können. Aber eine Frage richtete sich zum Beispiel sehr konkret auf die Kirche, von der wir bisher ja wenig gehört hatten. Aber Franks wichtiger Hinweis darauf, dass die Bomben auch zum Teil schon Kirchen zerstört haben und die orthodoxe Kirche eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Nun hat die Ukraine ja auch ganz andere religiöse Tradition als Russland selber. Vielleicht mag gerade jemand von euch noch mal was zur Rolle der Kirche sagen. Gibt es Stellungnahmen, war eine sehr konkrete Frage. Gibt es Äußerungen, beispielsweise des Patriarchen?
Ja, ich kann kurz was dazu sagen. Also es ist sehr, sehr bedauerlich, dass der Patriarch Kirill, das ist der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau, hat sich in aller Deutlichkeit hinter Putin gestellt und hat auch diejenigen sogenannten Abweichler aus der russisch-orthodoxen Kirche, die sich in der Ukraine befinden und die kritische Töne von sich gegeben haben, hat er also als Verräter dargestellt. Und von seiner Seite aus ist also keinerlei Widerstand zu erwarten, wohl aber von einem Teil von Priestern innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche, innerhalb von Russlands, aber es ist nur ein sehr kleiner Teil. Ganz aufregend sind hingegen die Entwicklungen innerhalb der Kirchen in der Ukraine, wo es bislang sowohl eine orthodoxe Kirche, die Anhänger waren des oder auch sind noch des Moskauer Patriarchats, als auch die ukrainische orthodoxe Kirche, mit die dem Kiewer Patriarchat sich unterstellt haben. Und hier ist es nun zu einer Annäherung gekommen, die ist also die könnte bahnbrechend sein, denn bislang selbst der Krimkrieg und selbst der Krimkrieg oder Krim-Annexion und der anschließende Krieg im Donbass hatte noch nicht zu dieser Annäherung geführt. Und das sind jetzt ganz neue Entwicklungen, die dazu führen könnten, dass es vielleicht hier sogar zu einem Zusammenschluss kommen könnte zwischen diesen beiden verfeindeten Kirchen.
Mhm. Ja. Vielen Dank, Ricarda. Ich greife mal gerade eine Frage raus, die sich direkt an Joko Prochaska richtete. Annette Wehrberger fragte danach, wie Sie persönlich, Herr Prochaska, das Wissen auf deutscher Seite über die ukrainische Kultur einschätzen und welche Erfahrungen Sie mit diesem Wissen oder eben Nichtwissen gemacht haben.
Ja, also dieses Wissen hält sich, um das gelinde auszudrücken, in sehr, sehr, sehr bescheidenen Grenzen, obwohl selbst wenn wir auf die Ukraine als ein neues Gebilde zurückschauen, ohne jegliche historische Hintergründe und daher auch ohne historische Legitimität im Sinne Putins, dann gibt es dieses Land immerhin schon seit 30 Jahren. Und das war Zeit genug, sich ein bisschen kundig zu machen über dieses Land, seine Geschichte, seine Gesellschaft und seine Kultur. Ich beobachte immer noch eine sehr viel zu stark verbreitete Vorstellung, die genau diesem großimperialen Narrativ entspricht und daraus geboren wird, dass die Ukrainer und Russen und Belarussen im Grunde irgendwie, ja, schon, wir wissen schon, jetzt ja, Nationalstaaten, aber eigentlich sind sie irgendwie dann doch eins. Ja, und das ist in dieser Ignoranz und Überheblichkeit, aber auch eben in diesem Streben nach Bequemlichkeit, das sucht seinesgleichen. Und das spielt die ganze Zeit natürlich Putins in die Hände in seinen irrlichtenden Behauptungen. Aber selbst da müssen wir sagen, Putin ist auch mit sich selbst nicht eins. Nicht, er ist auch gespalten, weil er behauptet dauernd Thesen, die einfach unmöglich zusammen gehören können. Aber der stellt sie je nach Beliebigkeit oder je nach Bequemlichkeit, wie es ihm passt. Denn es kann eigentlich nicht beides stimmen. Entweder sind wir ein völkischer großer Körper, also die Ruthenen, die Ostslawen, und das sind wir eins, oder wir sind drei Brüdervölker, die aus einer Wiege hervorgegangen sind. Nicht alles zusammen, nicht beides. Und das benutzt Putin dann und seine Ideologen, von denen es auch eine nicht geringe Schar gibt, um nur etwa den berüchtigten Wladyslaw Surkow hier zu erwähnen, der ganz jüngst neulich mit einem Essay sich hervorgetan hatte, mit der klaren Ankündigung, die historische Mission Russlands ist, die, wie er sich ausdrückte, die Entropie nach außen zu produzieren. Das heißt, die ganze Welt außerhalb von Russland mit der sich in Russland anhäufenden Destruktivität zu zerstören und dadurch diese Destruktivität aus Russland selbst zu exportieren. Nicht, also diese irrlichternde Vorstellungen werden auch unterstützt und gespeist von einer ganz, ganz großen Schar von Staats- oder Hof- oder auch überzeugten Ideologen. Und mein Punkt ist, um es auf den Punkt zu bringen, dass eben die Ignoranz die Ignoranz über die Ukraine und über die Verhältnisse hier vollkommen in die Hände von dieser Ideologie spielen.
Vielen Dank, Herr Prochaska. Einige Fragen richten sich jetzt jenseits von Putin auch nochmal auf die russische Zivilgesellschaft, aber auch, wenn man jetzt Zivilgesellschaft sozusagen im engeren Sinne fasst, also sozusagen auf die sich, wie man als Aufgeklärte, möglicherweise auch mit westlichen, sich an westlichen Werten orientierende, schmale Bevölkerungsgruppe verstehen möchte. Andere Fragen richten sich nochmal auf diese größere Gesellschaft und fragen unter anderem danach, wie eigentlich die Informationsmöglichkeiten sind. Frank, du hattest das ja eben schon ein Stück weit angesprochen. Jetzt die neuen Maßnahmen, die vorgestern gegen den Internetfernsehsender Dosht, also Regen, ergriffen worden sind und auch gegen Echo Moskvi, also sozusagen das Flaggschiff des bislang noch unabhängigen freien Radios in Moskau, das wirklich von sehr, sehr vielen gehört worden ist. Vielleicht mag noch jemand was dazu sagen, was das eigentliche Wissen angeht, das in der russischen Gesellschaft da ist und das eben auch zugänglich ist und welche Möglichkeiten es theoretisch zumindest gibt, sich zu informieren. Ich weiß nicht, Frank, ob du was dazu sagen magst.
Ja, gern. Dankeschön, Kirsten. Meines Erachtens haben wir natürlich einen ziemlichen Riss, wenn man so will, innerhalb der russischen Gesellschaft, der vor allem diejenigen mit Internetzugang und Zugriff zu Online-Medien, damit auch zu ausländischen Medien haben und denjenigen, die gewissermaßen der Propaganda der Staatsmedien ausgesetzt sind. Und natürlich könnte man pessimistisch sagen, das ist der größere Teil. Und das trifft weite Teile auch der Provinz, aber es ist keinesfalls so, sagen wir mal, vielleicht ist es auch eher ein Generationenproblem oder eine Generationenfrage. Es gibt quasi wenig Rundfunk oder Fernseh, praktisch keine mehr. Es gibt noch die Novaya Gazeta als Flaggschiff gewissermaßen der unabhängigen Presse. Und ansonsten sind, glaube ich, die relevanten Medien, Social Media und sagen wir mal Online- oder Internetzeitung, Portale wie Medusa und andere, die, glaube ich, zentral sind.
Ja, vielen Dank. Es richten sich jetzt in der Tat, ich habe es eingangs schon angemerkt, die Fragen relativ stark auf die russische Seite. Eine Frage finde ich wirklich auch sehr, sehr spannend. Die ist natürlich durchaus kontrafaktisch, wie viele Fragen notwendigerweise in dieser schrecklichen Situation wahrscheinlich sind. Till Aßmann fragt, inwieweit man hätte sozusagen mit der Perestroika und mit dem Zerfall der Sowjetunion stärker von westlicher Seite demokratische, liberale Entwicklung stärken können und auch, ob das eben überhaupt möglich gewesen wäre und ob das möglicherweise dann eben dazu beigetragen hätte, jetzt die aktuelle, den aktuellen Krieg zu verhindern, das aktuell aggressive Auftreten Russlands zu verhindern. Also im Hinterkopf hat er, glaube ich, den Umgang der Alliierten mit Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Mag da jemand von euch was zu sagen?
Also ich glaube, Joko, bitte.
Ja, bei allen Versäumnissen, die da natürlich vorgefallen sind, ich stelle mir diese Aufgabe als äußerst, äußerst, äußerst schwer, denn die Perestroika ist ja nicht einfach so gekommen. Die Perestroika und überhaupt Gorbatschow war ein verzweifelter Versuch, die Sowjetunion zu retten, nicht zu vernichten. Die Sowjetunion, die sich absolut heruntergewirtschaftet hatte und damals kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps stand und vor Hungersgefahr. Und dann hat der Westen, um noch einmal diesen Begriff zu strapazieren, alles getan, um die Existenzmöglichkeit der Menschen von Strukturen zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Und beides gleichzeitig auch versucht zu machen, auch demokratische Kultur und demokratische Tendenzen zu stärken. Nur es ist eins, oft bleibt eins unbeachtet, nämlich dass die sehr tief verwurzelte Notwendigkeit in der russischen Bevölkerung nach dieser Größenvorstellung. Und da müssen wir wieder damit konfrontiert werden, dass Russland damals aufgehört hat, ein Imperium zu sein, ohne aber in diesen 30 Jahren eine moderne Nation geworden zu sein. Und gerade in diesem Niemandsland zwischen einer nicht mehr Imperium und einer noch nicht modernen Nation steckt Russland, und daraus speien sich viele, viele, viele Kalamitäten und viele Verwirrungen, auch Begriffsverwirrungen und Fantasiegebilde und Phantomen, die auch uns heute verfolgen und peinigen.
Ja, vielen Dank. Einige Fragen richten sich auf diese Perspektive, wie man vielleicht Putin vielleicht vorsichtig formuliert noch einhegen könnte, also wer überhaupt noch Zugang zu ihm hat, welche Exit-Optionen es gibt. Also auch im Chat habe ich den Begriff des Tyrannenmordes gesehen. Ich habe mich selber auch in den letzten Tagen häufig davon reden gehört, muss ich sagen. Vielleicht mag da noch mal jemand was zu sagen. Frank hatte ja ein bisschen angesprochen, die Frage, welchen Einfluss die Zivilgesellschaft haben könnte, aber oder muss nicht eben letztlich ein Umsturz im wahrsten Sinne des Wortes, aber vielleicht auch erstmal ein Abbruch des Krieges, muss das nicht letztlich aus einem Riss innerhalb der Eliten kommen, aus einem Zusammengehen einer konzertierten Aktion letztlich des Geheimdienstes mit dem Militär, wäre eine Frage. Wer hat überhaupt die Möglichkeit, Putin in seiner Macht zu begrenzen? Oder sind es doch vielleicht die Oligarchen, würde ich jetzt einmal zur Diskussion stellen wollen, was passieren könnte? Oder muss es eben mal letztlich auf den Tyrannenmord hinauslaufen?
Ich würde sagen, wir wissen darüber nichts. Wir haben viel zu wenig Einblick. Und das bisschen, was wir wissen, macht keinen Mut. Also vor dem Angriff auf die Ukraine dachte ich auch eine Zeit lang, es müsse doch irgendwo im russischen Generalstab jemanden geben, der erkennt, was für ein Wahnsinnsunternehmen dieser Angriff wäre. Ich vermute auch, dass es unter den russischen Militärs einige gibt, die das so sehen. Aber jetzt ist der Krieg ja schon eine Woche alt. Und es wurde in den Medien berichtet, es habe ein Treffen gegeben zwischen Putin und den Oligarchen. Die Oligarchen hätten die immensen ökonomischen Verluste eigentlich alle längst eingepreist, aber niemand würde das zum Anlass nehmen, sich im inneren Zirkel kritisch zu äußern. Ich habe den Eindruck, wir hängen da einer Wunschvorstellung an, dass es diesen Tyrannenmord geben könnte. Wenn Geschichte sich schon wiederholt, könnte es ja auch mal gut laufen. So übermorgen ist der Todestag Stalins, aber ich fürchte, Putin wird auch diesen Tag überleben. Ich sehe da wenig Anknüpfungspunkte und habe eher die Befürchtung, dass sich in der jetzigen Situation die Reihen nach innen schließen und eine weitere Verhärtung des Regimes Putins in Russland eintritt.
Okay, ich hätte gerne eine optimistischere Variante gehört, aber Herr Prochaska hatte sich noch gemeldet und dann nochmal Frank Kühner.
Ja, ich stimme dem ganz zu. Eine kleine Ergänzung nur. Die Analytiker und Beobachter gehen davon aus, dass der sogenannte kleptokratische Vertrag und das kleptokratische Konsens, den es noch bis vor einigen Monaten oder Jahren gab. Das heißt, Putin als Garant von Wohlstand und Wohlergehen der Oligarchen, dass er dieser Vertrag im Alleingang von Putin aufgekündigt wurde und der besteht nicht mehr. Putin hat sich von dieser Rolle verabschiedet und befindet sich in seiner Fahrt durch das Weltall in seinen eher messianistischen, eschatologischen Vorstellungen, die überhaupt nicht mehr weder die Nöte und Bedürfnisse der russischen Gesellschaft noch die Nöte und Bedürfnisse von Oligarchen berücksichtigen.
Ja, vielen Dank. Frank,
bitte. Ja, ich würde partiell widersprechen, also nicht unbedingt leider in dem Punkt, dass wir jetzt nicht sehr viel wissen, was sich innerhalb der Eliten an Widerstand möglicherweise formiert, wo der besteht. Da gebe ich dir, Martin, vollkommen recht. Das ist viel Spekulation. Aber ich glaube, es leuchtet ein und das schließt an Sie, an Herr Prochaska. Es kann nicht im Interesse der Oligarchen sein, was gerade passiert. Es kann nicht im Interesse im Grunde genommen vieler, sowohl wirtschaftlicher Gruppierungen, Unternehmen als auch sonstiger zivilgesellschaftlicher Gruppen sein, sodass ich zwar auch befürchte, dass der Druck, und das sehen wir ja schon, das haben wir schon im Vorfeld dieses Krieges gesehen, dass der Druck auf die Zivilgesellschaft immens zugenommen hat. Und natürlich hat auch das Wegsperren Nawalnys und anderer Akteure sicherlich vor dem Hintergrund des längst geplanten Krieges eine gewisse Rolle gespielt, vielleicht auch von Memorial, die gewissermaßen zumindest teilweise von internationalen Netzwerken abzuschneiden. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das im 21. Jahrhundert, das halte ich für überhaupt nicht schlüssig. Also wenn Putin sich hier so in Isolation verrennt, ihm werden auch große Teile, die zumindest vorher vermutlich noch irgendwie dulden, gewissermaßen mehr oder minder, ja, noch so eine passive Zustimmung gezollt haben, die werden, glaube ich, nach diesem Krieg nicht mehr im Grunde genommen, die werden vielleicht nicht alle auf die Straße gehen, aber sie werden im Grunde genommen auf andere Weise diese Gefolgschaft wahrscheinlich verweigern. Insofern glaube ich, dass tatsächlich die größte Gefahr für Putin von der russischen Zivilgesellschaft ausgehen.
Und von den Social Media offenbar. Okay, also etwas.
Das ist ja Teil davon, wenn man so will. Ja.
Wenn man so will, auf jeden Fall. Tatjana, bitte.
Vielen Dank. Ich kann, glaube ich, bei Frank Grüner ziemlich gut anschließen. Ich würde sagen, die größte Hoffnung, auch wenn die größte Hoffnung eine sehr kleine Hoffnung ist, liegt darin, dass so viele Menschen auf die Straße gehen, dass sie mehr sind, als die Polizei niederknüppeln kann. Und sozusagen, ich glaube, also ich habe im Chat die Frage gelesen, Kirsten, ohne dass ich dir sozusagen in die Regie springen würde, ich erlaube mir nur, die zu formulieren, weil sie mich selbst auch sehr interessiert. Die war an Herrn Pochasko gerichtet und an die Frage, was würden Sie sich von uns erwarten? Bevor wir sozusagen gucken, ob das nochmal ein Thema ist, ich würde gerne selber eine Erwartung an uns formulieren. Ich glaube, bis solche Massen auf die Straße finden, ist es unsere Aufgabe, und ich meine jetzt unsere wie die deutsche Zivilgesellschaft, uns zu informieren. Noch und noch und noch und noch. Denn ein Punkt fällt mir doch sehr auf. Es gibt auch sehr, sehr mutige Menschen, die in Belarus auf die Straße gehen. Und sozusagen darüber haben wir heute Abend leider sehr wenig gesprochen. Und als die großen Demonstrationen in Belarus im letzten Jahr waren, haben wir da sozusagen unter den Fachexpertinnen und Experten drüber gesprochen. Aber wenn ich gesagt habe vor Studierenden, es geht hier sozusagen um die Demokratie und wo ist sie gerade besonders lebendig, dann habe ich zum Teil durchaus erstaunte Blicke bekommen. Und ich glaube, sozusagen die Lernprozesse fingen damit an, dass wir in dieser deutschen Debatte, und das fängt in den Medien an, bitte achten Sie mal darauf, wie oft hören Sie das Wort Volk, das russische Volk, das ukrainische Volk. Ich weiß überhaupt nicht, was ist das denn sozusagen für ein Dauerbrenner der deutschen Sprache? Wir alle wissen, dass das, was wir eigentlich meinen, ist vielleicht eine Gesellschaft. Meinetwegen ist es die Nation oder es sind Bürgerinnen und Bürger. Aber Volk in dieser undifferenzierten Pseudo-Einheit, die da konstruiert wird, das sollten wir einfach mal, außer wenn wir dem deutschen Volk zitieren auf dem Bundestag und ähnliche Dinge, das sollten wir aus der politischen Sprache einfach mal streichen. Ja, und bis dahin, glaube ich, gibt es viele kluge Bücher von Historikerinnen und Historikern, von Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu lesen. Und das, fände ich, wäre ganz wichtig, dass wir damit anfangen und nicht es besser wissen, unter welchen Bedingungen Menschen in Russland auf die Straße gehen.
Zumal sich dieser Begriff Volk ja immer nur auf osteuropäische Gesellschaften bezieht. Ne? Kein Mensch spricht vom englischen Volk oder vom britischen Volk oder vom, wie auch immer, französischen Volk. Wolltest du noch mal direkt dazu, Frank? Oder?
Okay. Ja, vielen Dank. Wirklich ganz kurz, vielleicht auch ein bisschen an Martin gerichtet, der ja bekanntermaßen ein guter Kenner der russischen Revolution ist. Das zarische Regime ist einmal massiv in Bedrängnis geraten und letztlich 1917 gestürzt und beides mal im Kontext eines Kriegs, des russisch-japanischen und der Revolution von 1905 und bekanntermaßen 1917 während des Ersten Weltkrieges. Ich würde diese fundamentalen Auswirkungen des Krieges nicht unterschätzen. Ich glaube, das wird viel mobilisieren. Und ja, ich hatte noch einen zweiten Punkt, aber den lasse ich, glaube ich, erstmal. Dankeschön.
Ja, mit Blick auf die Zeit. Wir haben uns ja eigentlich ein Ende gesetzt und ich denke, das sollten wir jetzt auch nicht so sehr überziehen. Ricarda, was meinst du? Noch 5 Minuten?
Also ich denke, wir sollten vielleicht jetzt schließen mit der Frage noch an Joko, die gerade gestellt wurde. Was erwarten Sie, Joko, von uns?
Ist das uns jetzt wir oder ist das uns der Westen?
Der Westen.
Ja, ja, ich will jetzt nicht durch diese Frage mich verführt dazu fühlen, genauso messianisch und größenwahnsinnig zu werden wie der kleine Mann am anderen Ende der Welt ist, aber aufmerksam bleiben, aufpassen, zu schauen, dass es längst nicht mehr um die Ukraine und Russland geht. Es geht um ganz Europa und es geht um die Grundprinzipien des europäischen Zusammenlebens. Es geht auch über die Schlüsselfrage vielleicht dieses Abschnittes unserer gemeinsamen Moderne, was nun obsiegt, was sich als praktikabler und lebensfähiger erweist, Demokratie oder Autoritarismus. Es geht auch darum, dass die deutsche Gesellschaft sich auch ernsthaft fragt und kritisch vielleicht auch rückblickend fragt, warum sie so lange bereit war, die Narrative der Putin-Propaganda teils zu konsumieren, teils zu tolerieren und teils sogar zu genießen und gut zu heißen. Und wie hängt das zusammen mit der Beschaffenheit der heutigen deutschen Gesellschaft? Welche Gespenster und Phantome der deutschen, innerhalb der deutschen Gesellschaft werden dadurch angesprochen und animiert und motiviert, dass man so viel Verständnis gegenüber dieser irren Welt entgegengebracht hatte.
Ja, vielen Dank für diese Einordnung. Ich danke auch nochmal allen, die im Chat sich beteiligt haben. Ich konnte jetzt ja wirklich nur eine ganz, ganz kleine Zahl herausgreifen. Es gab noch viele, viele wichtige Punkte mit Blick auf das Verhalten jetzt seit den 90er Jahren des Westens, der NATO, auch die Frage, wie Putin mit dieser Argumentation umgehen kann. Und viele andere wichtige Punkte, die ich leider jetzt alle nicht rausgreifen konnte, was mir sehr leid tut. Ich bedanke mich für alle Beiträge und Fragen. Vielleicht besteht noch mal eine andere Möglichkeit im Chat. Wir haben ja wollen ja auch gerne noch mal eine weitere Veranstaltung machen. Eine wichtige Frage ist noch aus dem Chat, wo die Veranstaltung, dieser, was wir jetzt aufgezeichnet haben, wo das abrufbar sein wird. Da kann vielleicht Herr Fastowski oder Ricarda gleich nochmal kurz was zu sagen. Ich bedanke mich auch schon mal in unserem aller Namen für die vielen Lobesbekundungen, die ich sehen durfte. Vielen, vielen Dank dafür. Natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Mitdiskutieren von meiner Seite.
Ja, großartig, Kirsten. Du hast uns hier toll durch die Diskussionsrunde geführt. Und ich möchte nur darauf verweisen, dass wir diesen Mitschnitt, der leider eben kein Videomitschnitt ist, sondern nur ein Audiomitschnitt, den werden wir bei uns auf der Lehrstuhlseite der osteuropäischen Geschichte der Universität Münster dort hochladen, sodass Sie dort alle drauf Zugriff haben. Gucken Sie unter wahrscheinlich Medienbeiträge, werden wir das einstellen. Ja, mir verbleibt nur noch ein nochmals ganz großer Dank an Sie, Joko, und natürlich an Anpolina, die jetzt nicht mehr bei uns ist. Ich wünsche, dass viele von Ihnen spenden werden. Sie haben es jetzt im Chat lesen können. Auch das werden wir aber auch nochmal hochladen bei uns auf der Homepage. Und ich danke ganz herzlich Vitali, dir, der du hier an die 500, 600 Leute überhaupt diese Einwahlmöglichkeit verschafft hast. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und wollen wir hoffen, dass unsere schlimmsten Befürchtungen nicht wahr werden. Alles Gute.
Alles Gute. Vielen Dank, Ricarda. Vielen Dank, Vitali. Schönen Abend.
Alles Gute.